sprechen. Sprich mal was.
Jetzt sprechen wir alle durcheinander. Das ist sehr unangenehm, wenn das einige tun. Und Olli kann gar nichts mehr hören gleich. Ihr müsst schon mit mir sprechen. Wir können auch zusammen was singen.
Okay, das können wir. Auf einen Elfenball, Elfensasen, zwei Gestalten.
So. Ich fürchte, Olli, hat es funktioniert?
Ist es okay, wenn die Aufnahme schon läuft?
Aber selbstverständlich.
Er macht dann die Anmoderation.
So, wir sind gleich soweit.
Wie du willst. Ich kann das auch machen und du guckst und dann gebe ich live für wichtige Fragen an dich. Weil
ja, für Kleinigkeiten gebe ich es mehr, ansonsten gucke ich.
Okay.
Sind wir hier eigentlich in einer ernsthaften Sendung gelandet?
Das kommt immer drauf an, teils. Beides sind wir hier? Würde ich sagen. Uli, sagst du mir nochmal deinen vollen Namen oder soll ich nur Uli sagen?
Ulrich. Oh. Wenn ich jetzt mal kurz als Tontest machen kann. Oh, Uli. Todesurteil.
Bei meiner Frau. Bei meiner Frau wird er sofort gestorben. Paff.
Wie wird es am liebsten haben? Uli oder?
Also letztendlich ist es mir wurscht, aber Ulrich sagen die meisten.
Okay. Dann
Stefan sagt auch Ulrich, hast du auch immer, oder? Sagst du
ja, irgendwas? Ja, Ulrich ist
Herr Oberstleut, das ist eigentlich aber.
Herr von Robert mit F.
Das habe ich auch gesagt. Mein Sohn hat es mitbekommen. Wie schön.
Von Robert, nicht ahnlich französisch, das hat der Phoenix auch mitbekommen. Er sagt, hättest du auch sagen können, eigentlich nur mit der Namensschild.
So, jetzt Johannes wird schon ganz nervös.
Ja, das ist okay, ich kann das kann mit umgehen.
Ja.
Ich habe so, gestern
wie lautet denn die erste Frage?
Gekauft und sagte meinen Nachnamen und sagte Blumenberg, wie die Blume und der Berg. Und er sagt, wie, was soll ich da jetzt hinschreiben? Verstehe ich nicht. War anscheinend zu schwierig. Ich wollte euch noch mitgeben, wenn ihr was Falsches sagt oder so, macht euch keine Sorgen, wir können das Ganze schneiden. Das tun wir auch hinterher. Also ich tue das vielleicht hinterher, Olli nicht. Also ihr braucht keine Angst haben. So, ihr seid ist aber Medienprofis.
Ist nicht live?
Nee, zwei Wochen vor das Spiel.
So, wenn ich noch kurz was sagen darf.
Ja, darfst du.
Ihr müsst nicht schneiden, egal was wir sagen.
Gut, jetzt nehme ich dich aber beim Wort.
Ist alles gut.
Kannst du mir bitte machen?
Was wir sagen, ist richtig.
Ich habe noch nie zwei Texte. Alter, sind wir draußen.
Das kannst du doch am Stimmprogramm sehen.
Na, stimmen Sie ja nochmal an.
Ich habe ja noch eine Mutter. Ja, ich höre alle Folgen nochmal an, bevor ich sie ausstrahle. Ja, alles. Ich höre grundsätzlich alles nochmal an, bevor ich das ausstrahle.
Ich merke schon, das ist...
Es gibt unterschiedliches
Professionalitätslevel. Es ist noch ein bisschen... Wollt ihr erst nochmal miteinander sprechen?
Nee, das ist schon okay. Wir kriegen das hin. Das ist auch so ein Generationenkonflikt hier, glaube ich. Den müssen wir längerfristig aufarbeiten.
Wenn ein junger Mann mit drei älteren Herren spricht, ist das halt so.
Das könnte jetzt verfänglich sein. So, ich fange jetzt tatsächlich... Machen wir die Angst, ja? Gut, also fangen wir jetzt an.
Herzlich willkommen zum Biepel Messeradio zur Spiel 2024. Präsentiert von Biepel, dem deutschsprachigen BrettspielbloggerInnen-Netzwerk.
Herzlich willkommen, liebe Damen und Herren, bei einer weiteren Folge des Biepel Messeradios. Wir haben heute zwei sehr erlauchte Gäste hier mit uns im Studio. Das ist einmal der Ulrich vom Queen Games und der Queen Games Star-Autor Stefan Feld. Schönen guten Abend.
Hallo.
Hallo.
Und damit ich, Johannes vom Brettministerium für Brettspielspaß, hier nicht so alleine sitze und alle Fragen selber aus den Fingern saugen muss, denn dieses Interview ist ganz spontan erschienen, habe ich mir etwas Unterstützung mitgebracht und das ist der Olli Spielevater.
Hallo zusammen. Ich mache jetzt die Technik und... Ich hoffe, dass alles glatt geht.
Ich bin allerbester Dinge, dass das geschehen wird. Wir sind hier freundlicherweise zum Queen Press-Event eingeladen worden und konnten den ganzen Tag schon formidabel verbringen. Wir wurden nicht nur durch verschiedene Spiele durchgeführt, sondern auch hervorragend bekocht. Das ist tatsächlich eine Seltenheit. Insofern kommen wir hier mit ausgezeichneten Ersteindrücken aus dem heutigen Tag raus. Ich persönlich habe drei verschiedene Spiele spielen können. Das ist einmal Nassau, dann habe ich Nova Roma spielen können und Kathmandu. Der erste Titel und der dritte Titel sind beide von Stefan Feld, den wir hier auch zu Gast haben. Und der zweite Titel ist von Stan Kordonski. Den kennt man vielleicht auch von Endless Winter. Lasst uns doch mit dem ersten und dem dritten Titel anfangen, also mit Nassau und Kathmandu. Nassau ist ein neuer Titel in der Feld Collection, nämlich die Nummer 7, wie habe ich mir aufgeschrieben. Und da basiert der Kernmechanismus auf Um Ruhm und Ehre. Das ist schon ein bisschen älterer Titel. Er wurde hier aber gänzlich neu verpackt, sodass es sich eigentlich um einen neuen Titel handelt. Stefan, könntest du einmal kurz beschreiben für unsere Hörerinnen und Hörer, die das heute nicht spielen könnten, was der Mechanismus macht?
Also der Mechanismus ist der Stadtteil aus Ruhm und Ehre. Man setzt Piratenfiguren von Straßensegment oder auf Straßensegment zu Straßensegment und geleitet den Piratenkapitän über die Insel, um dort verschiedene Dinge einzusammeln, verschiedene Ressourcen, die man dann, und das ist jetzt eben neu in Nassau, die man dann in der Seephase verwendet. Man kriegt neue Segel, man kriegt Tiere, die einem helfen, man kriegt, heuert neue Matrosen an und Ähnliches.
Genau, also man hat tatsächlich hier in diesem Spiel zwei verschiedene Phasen. Das erste ist sozusagen eine Vorbereitungsphase, in der man sich auf seinen Beutezug oder seinen weiteren Feldzug durch das Meer, durch das Piratennest macht und dann im zweiten Teil
führt man das aus. Ich muss gerade mal kurz lachen. Feldzug, das finde ich sehr schön.
Ein Seezug.
Nein, Feldzug ist sensationell.
Nun bin ich kein
Johannes Nautiker. Johannes muss jetzt selber gerade grinsen.
Jetzt bin ich kein Nautiker. Ich komme zwar aus Norddeutschland, aber ich bin kein Nautiker und nie zu See gefahren. Insofern bin ich mit in der Terminologie nicht ganz sicher, aber ich glaube, das beschreibt das Spiel insgesamt ganz gut. Und was macht man? Man sammelt Siegpunkte und am Ende des Spiels hat die Person gewonnen, die die meisten Siegpunkte hat.
Überraschung.
Überraschung, also ganz neu. Ich muss sagen, in der Erstpartie hat mich das etwas an ein anderes Piratenspiel erinnert, das im letzten Jahr rausgekommen ist von einem anderen Autor. Kannst du dazu was sagen? Hast du das jemals gespielt?
Ich habe noch nie Spiele von irgendwelchen anderen Autoren gespielt. Wo kämen wir denn da hin?
Und jetzt mal im Ernst, also ich weiß, dass es tatsächlich Spieleautoren gibt, die das so machen. Rainer Knizia ist ein Beispiel, der spielt auf keinen Fall andere Spiele. Der hat selber so viele Ideen, sagt er immer, dass er keine anderen Spiele als Inspiration braucht und auch diese Inspiration auf keinen Fall haben will. Du gehst anscheinend anders vor.
Ja, also ich hoffe, in der Schule, das weiß ja jeder, darf man keine Ironie verwenden. Bei Bibelradio weiß ich jetzt nicht ganz genau, wie das aussieht. Aber, also natürlich spiele ich andere Spiele, aber bei der Vielzahl an Spielen, die jetzt alle rauskommen, schaffe ich es tatsächlich nicht, alles zu spielen. Und um auf deine ursprüngliche Frage zurückzukommen, nein, ich habe dieses Piratenspiel nicht gespielt. Ich weiß noch nicht mal, von welchem du sprichst. Vielleicht wäre es hilfreich, den Titel mal zu nennen.
Also ich erinnere mich persönlich an eine Partie mit Stefan. Es war Feed the Kraken. Aber das ist eine ganz andere Geschichte, die würde den Rahmen hier komplett sprengen.
Aber das ist nicht erst letztes Jahr rausgekommen. Genau, also und das hat mit Nassau auch wenig zu tun.
Genau, das war natürlich eine etwas provokantere Frage hier an den Autor. Aber es ist natürlich wichtig, dass wir den Hörerinnen und Hörern hier auch vermitteln, was das Spielgefühl macht. Und das war eben in dem Spielelement oder beim Spielen hatte ich das Gefühl, dass hier ein ähnlicher thematischer Wind weht. Und deswegen fühlte ich mich so sehr daran erinnert.
Also, welches Spiel erinnert es sich denn jetzt nun?
Genau, jetzt sag ich's. Das ist Pirates of Maracaibo von Alexander Pfister. Ist im letzten Jahr erschienen und dieses Jahr kommt noch eine Erweiterung dazu.
Habe ich jetzt mehrfach gespielt. Das Wort Pirates tauchte auf, aber
ja, mechanistisch ist das tatsächlich was anderes. Ja, also ja. Das stimme ich durchaus zu. Ja. Aber es gibt hier doch natürlich logischerweise aufgrund der Piratenwelt relativ viele Elemente, die sich ähneln. In gewisser Weise gibt es ja auch hier ein Rennen in dem Spiel, nämlich um bestimmte Spielelemente, was ich persönlich sehr nett finde für solch einen Titel. Also es gibt nie das Moment in dem Spiel, dass man sagt, ach, jetzt ist mir total egal, was die anderen machen, denn es wird konstant dadurch Spannung aufgebaut, dass man eben die anderen beobachten muss und darauf hoffen muss, dass die Sachen, die man jetzt selber holen möchte, nicht verloren gehen.
Mhm. Du sprichst jetzt von Pirates of Maracaibo oder von
Ich spreche tatsächlich von beiden Titeln gleichzeitig.
Ja, also es ist ein Ehrenschlag für mich, weil Alexander Pfister ist ja einer der Autoren, die ich wirklich super schätze und der super tolle Spiel macht. Aber ich glaube, es liegt in der Natur der Dinge, wenn ein Piratenspiel rauskommt, dass es dann, und das ist natürlich bei uns auch sehr klischeehaft und geschönt, diese Piratenwelt, dass da einfach Überschneidungen da sind thematisch. Also es gibt einfach die Beutezüge, es gibt die Piratenausrüstungen, es gibt die Hakenhand, es gibt den Holzfuß und so weiter. Das sind einfach Dinge, die da auftauchen. Und dieses Wegschnappen, also mein Spiel wird ja häufig vorgeworfen, dass es Multiplayer-Solitärspiele sind, obwohl das ja auch viele lieben. Und hier haben wir aber, glaube ich, tatsächlich auch eine gewisse Portion an Interaktion mit drin.
Ja, das würde ich so unterschreiben. Also ich habe selber nicht das Gefühl gehabt, dass wir hier Multiplayer-Solitär spielen, obwohl ich selber ein Multiplayer-Solitär-Fan bin. Aber ich finde ein bisschen Interaktion zwischendurch auch sehr angenehm und es hat auch einen gewissen Glücksfaktor, oder?
Definitiv. Und das findet man ja auch in vielen meiner Spielen. Und das war für uns alle klar. Ulrich ist da ja ganz nah dran mit in der Entwicklung. In einem Piratenspiel, wo gekämpft wird, muss es auch einen Glücksfaktor geben. Und natürlich habe ich auch an anderer Stelle Glücksfaktoren, Karten ziehen und Ähnliches. Aber es hat mal ein anderer Redakteur zu mir gesagt, bei meinen Spielen wird einem das Chaos vorgeworfen und das muss man versuchen zu bändigen. Und das passiert auch in Nassau an der einen oder anderen Stelle.
Gut, wunderbar. Da soweit zu dem allerersten Eindruck. Ich habe ja tatsächlich auch nur eine Partie spielen können und hatte dann das Glück, dass heute Abend noch ein zweites Spiel von Stefan Feld auf den Tisch gekommen ist, nämlich die City Collection Nummer 8, Kathmandu. Das ist ein ganz neuer Titel, oder?
Ja, da ist jetzt nichts von dem alten Spiel drin, sondern wirklich neu entwickelt. Und im Vergleich zu Nassau, was ich eher im Kenner schon an der Grenze zum Expertenspiel sehe, eher ein vielleicht nicht so erwartbares Spiel von mir im gehobenen Familienspielbereich. Also eigentlich eher unterer Kennerbereich, weil es doch sind schon noch ein paar Elemente mehr drin als in einem Familienspiel, aber doch eher ein einfacheres Spiel von mir.
Magst du kurz für unsere Hörerinnen und Hörer umreißen, worum es geht?
Also wir sind eine Expedition, die mit ihrem Jack und Ausrüstung unterwegs ist und in einem Tal in Nepal in Richtung Kathmandu zieht. Und wir werden von einem Unwetter verfolgt und müssen jetzt entlang dieses Tales eben nach Kathmandu ziehen und dort unterwegs viele Dinge erledigen, in Anführungszeichen. Letztendlich geht es auch wieder um Siegpunkte. Es gibt aber viele Möglichkeiten, oder wie so häufig gibt es viele Möglichkeiten, Siegpunkte zu kriegen. Aber es ist eben kein Wettrennspiel. Im ersten Moment denkt man, also es ist ein Laufspiel, und im ersten Moment denkt man, ah ja, es geht darum, wer zuerst in Kathmandu ist, gewinnt, aber darum geht es nicht. Also es wird manchmal so gesagt, Eldorado, da wären Anleihen drin, vielleicht kennt es der eine oder andere, weil es geht tatsächlich um Landschaften, auf denen man landet, durch Würfel gesteuerte Jacks, also da haben wir auch ein Ressourcenmanagement mit drin, aber durch Würfel gesteuert kommt man auf verschiedene Landschaftsfelder, und diese Landschaftsfelder triggern eben verschiedene Dinge. Man kann Tiere entdecken, die dann zu malen sind, man kann in Dörfer kommen, wo Gegenstände gekauft werden können, man kann in Tempel kommen, wo Opfer gegeben werden. Es gibt auch da einige interaktive Elemente, indem man, also es gibt so eine Schatzkartenmechanik, und wenn man bei den anderen Mitspielern aufs gleiche Feld kommt, dann darf man denen die Schatzkarten wegnehmen. Eine gewisse Frustrationstoleranz sollte man an der Stelle auch mitbringen. Und so geht's. Ausrüstung kann man neue gewinnen, und es geht drum, natürlich dann den Laufweg für sich selber optimal zu finden. Und natürlich haben wir hier wieder die kleinen sechsseitigen Unruhestifter mit dabei, wo es wirklich darum geht, dann auch eine Schnittmenge zu finden von bestem Weg und bestes Ressourcenmanagement und trotzdem aber auf einer sehr eingängigen Ebene. Also der Grundzug ist einfach Würfel auswählen, aus sechs verschiedenen Würfeln einsetzen, Figur ziehen, dort wo ich lande, was auslösen, fertig.
Ja, unser Erklärbär hat vorhin gesagt, bei den Piratenkarten oder bei den Schatzkarten ist es so, dass man ja mit dem anderen tauscht. Das macht das vielleicht auch noch ein bisschen netter für den einen oder anderen. Also es tut tatsächlich nicht so sehr weh, aber man hat viele Elemente, wo den anderen doch was vor der Nase weggeschnappt werden kann. Das heißt, wenn man gut darauf guckt, was machen denn die anderen gerade, dann hat man hier viele Möglichkeiten, auch die Siegpunkte bei den anderen ein bisschen niedriger zu halten und die eigenen Siegpunkte zu optimieren. Was mir sehr gut gefallen hat, ist, dass das Spiel sehr zügig ist. Also es ist nicht nur zügig von der reinen Spielzeit. Wir haben es, glaube ich, vorhin ein bisschen übertrieben und waren in 45 Minuten durch. Das ist, glaube ich, nicht der normale Zeitfaktor, den man hier hat. Aber es ist einfach zügig gespielt, weil es gibt zwar Dinge, die man sich überlegen kann, eben zu eruieren, was machen denn die anderen, aber die eigentliche Auswahl des Würfels ist nicht so furchtbar kompliziert, und das macht das Spiel sehr angenehm, geschmeidig, würde ich fast sagen. Vielleicht sogar ein bisschen elegant. Und jetzt ist die Anzahl der Züge auch sehr limitiert. Also wir haben pro Runde nur 3 Züge, also 3 Würfel, die wir auswählen können, aus 6 insgesamt. Und wir haben auch nur, ich glaube, 6 Runden waren es insgesamt, ne? Genau, also mit 18 Zügen muss man einmal ankommen. Und das will schon gelernt sein.
Das stimmt, dann greife ich mal ein, weil da gibt es dann eben die Möglichkeit, das längere Spiel zu nehmen. Da kann man da eben noch zwei vorhandene Landschaftsplatten mehr einsetzen. Dann macht man 8 Runden statt 6 und hat dann entsprechend mehr Züge, hat auch dann einen längeren Weg zurückzulegen, wer das Spiel eben in mehr als 45 Minuten gerne auch spielt, also vielleicht 90 Minuten haben möchte, kann das dann auch sehr gern machen. Dann hat man eben etwas weiter den Weg nach Kathmandu, wird etwas häufiger von der Sturmwolke auch verfolgt und muss das Spiel nicht gleich wieder einpacken, sondern hat noch ein paar Minuten mehr.
Ein Element, was ich noch nett fand, und das ist vielleicht für diejenigen, die mit Würfeln auf Kriegsfuchs stehen, auch nett, auch gut zu wissen, man darf rerollen. Also jedes Mal kostet das natürlich einen selber einen Würfel, aber man hat die Möglichkeit, die Würfel hier zu manipulieren, sodass selbst wenn man im ersten Zug ganz viele negative Würfel für einen selber gewürfelt hat, man auch noch eine Chance hat, da irgendwie rauszukommen.
Ich bin ja auch nicht lebensmüde und würde ein Spiel veröffentlichen, in dem man nicht Würfel manipulieren könnte. Würde ich ja gesteigert
der Manipulator, von der Spielgemeinde. Der Würfelmanipulator himself. Ja, genau. Und es ist dann aber auch zu sagen bei Kathmandu, es gibt halt auch im Prinzip wenig schlechte Würfel oder Würfe, weil eben jede Zahl, die du hast, auch anders benutzt werden kann. Du musst manchmal einen bestimmten Würfel nehmen, einer bestimmten Farbe, aber ansonsten hast du halt häufig auch die Auswahl aus mehreren Würfeln, ob du in 1, 2, 4 oder 5 Schritte gehen kannst, musst du halt an der Würfelfarbe entscheiden. Und von daher gibt es da auch noch diese schönen Möglichkeiten, auch aus einer größeren Anzahl von Würfeln zu wählen. Zudem hast du natürlich Ausrüstungskarten, die dann wiederum eben auch das Würfelmanipulieren auch noch zusätzlich unterstützen.
Ulrich, jetzt haben wir gerade gehört, schon die Nummer 7 und die Nummer 8 aus der City Collection. Ist denn da ein Ende in Sicht oder geht's noch ewig so weiter?
Es kommt darauf dran, wo das Ende ist. Als Norddeutscher sagen wir mal das Wort Horizont. Der Horizont ist sehr weit weg noch. Und meine Liste an Spielen, die ich da auch einmal ausliegen habe, ist mittlerweile bei 22. Also so weit sind wir schon in der Benennung von Städten und in den Überlegungen, welche Spiele wir von ihm neu machen und welche neuen Spiele es dann geben wird. Insofern ist bei 2 Spielen pro Jahr noch viel Stefan Feld City Collection bei uns zu erwarten, auch über die nächsten Jahre. Und von Ende möchte ich da auf keinen Fall sprechen.
Und im Notfall, wenn uns nichts mehr einfällt, dann fangen wir einfach an, die ersten Titel aus der City Collection wieder in die City Collection einzuarbeiten, überarbeitet.
Mit einer neuen Stadt. Ja, gucken wir mal, wie wir das dann machen.
Da kommt mir natürlich die Frage an euch beide. Besteht da nicht die Gefahr, dass irgendwann ein Punkt kommt, wo die Kundschaft sagt, ich habe einen Sättigungsgrad erreicht, ich will nicht mehr?
Die Gefahr besteht natürlich grundsätzlich, ist ja klar, wenn sich die Spiele nicht mehr verkaufen und unsere gesamte Auflage liegen bleibt oder wir keine Auflage mehr haben, dann würde natürlich der Kaufmann unter uns, der Chef selbst ist, schon sagen, jetzt müssen wir was anderes machen, weil City Collection läuft nicht mehr. Das ist aber im Moment überhaupt nicht abzusehen. Also wir haben bei jedem unserer Kickstarter-Projekte und später auch beim Verkauf über die Messen, aber auch im Einzelhandel, so gute Verkaufszahlen, dass wir jetzt Marrakesch, glaube ich, zum dritten Mal nachdrucken und andere eben auch noch laufen, beziehungsweise dann halt ausgelaufen sind und nicht mehr neu gemacht werden. Das ist aber nicht tragisch. Also die Spiele ziehen und es sind ja vielfach neue Spiele oder sehr viel umgearbeitet und damit auch fast neue Spiele von Stefan. Und solange man Stefan Feld Spiele spielen möchte und spielen mag, werden wir auch immer die Kundschaft haben. Und ich spreche so ein bisschen bei den Kickstarter-Projekten, das wir ja immer haben, von einer Art Abonnenten, da ja die Zahlen immer aufsteigen und man vielleicht das auch sammelt, sodass wir einen relativ festen Kundenstamm haben, der sich so um 1400, 1500 bewegt, die immer auch ihre eigene Zahl bekommen, ihre Nummer des Spiels. Und insofern wir Gott sei Dank in dieser glücklichen Lage sind, da auch einen solchen großen Fankreis zu haben, der dann auch jedes neue Spielpärchen dann gerne nimmt.
Ja. Und ergänzend, es ist ja der Anspruch an mich selber, auch Neues zu kreieren. Also da wird natürlich nicht jedes Element in jedem Spiel wunderbar neu sein, das ist ja jetzt auch nicht so. Aber ich habe den Anspruch an mich selber zu sagen, ein besonderer Mechanismus muss drin sein, der eben so in der Form noch nicht da war. Und von daher glaube ich schon, dass da der Reiz des Neuen auch immer mitgegeben ist. Und wenn ich dann selber irgendwann mal an den Punkt kommen sollte, zu sagen, jetzt fällt mir einfach nichts mehr ein, dann würde ich auch Queen Games gegenüber sagen, Leute, jetzt hat es keinen Wert mehr, jetzt nur um irgendwie die Leute zu bedienen, dann lassen wir es lieber sein.
Aber die 4 Wochen überstehen wir auch und dann fällt ihm wieder was ein. Das Wort fällt, jetzt wieder mit F-E-L-D geschrieben. Und dann können wir weitermachen. Wir haben ja Gott sei Dank auch einen tatsächlich immer noch großen, wie sagt man, einen Backlist oder Backkatalog, also von älteren Spielen, die wir sehr schön auch neu machen können. Und ich selber bin immer völlig erstaunt, wie viele Ideen da immer noch rauskommen und welche Ideen man kommen kann, wo man sagt, vielleicht auch, hätte mir auch selbst einfallen können, aber es fällt einem nicht ein. Ihm fällt sowas ein, das finde ich halt klasse. Und da ist es immer wieder, kommen doch wieder neue Sachen raus. Und so konnten wir jetzt auch im September einen Zwischenschritt machen, indem wir 2 andere Spiele dazwischen schieben, was wir normalerweise nicht machen, sodass in diesem Jahr auf Kickstarter quasi 4 Spiele laufen. Die Nummer 9, das Chichen Itza, ein Spiel, was wir mal als Miniaturenspiel benannt haben, das jetzt mit großen Standees kommt, aber ein ganz andere Klientel vielleicht anspricht, weil das ein Big-Box-Game ist mit Eurogame meets Ameritrash, also ein Spiele-Genre, was Stefan selbst, glaube ich, noch nicht beleakt hat, aber von dem er schon Fan ist und deswegen auch sehr froh ist, dass wir das jetzt umsetzen. Und dazu packen wir noch das neue Valencia, das alte Straßburg war, sodass wir jetzt so einen Zwischenpunkt machen. Und das wird wahrscheinlich schon vor der Messe auch auf Kickstarter gelaufen sein, sodass die 9 und 10 auch Kickstarter 2024 sind. Und insofern haben wir in diesem Jahr sogar 4 Spiele von ihm dann auf den Markt gebracht.
Ich möchte noch mal kurz einhaken bei dem Thema Kickstarter. Kannst du vielleicht mir und vielleicht vielen anderen auch mal erklären, was die Strategie dahinter ist, was Queen Games hier macht? Also wir haben zum einen den Kickstarter, wo viele denken, na, Kickstarter mache ich nicht, wie komme ich jetzt an das Spiel ran? Wo ist der Grund dahinter, dass in welcher Reihenfolge macht ihr das, also mit welchem Hintergedanken macht ihr das? Vielleicht das mal noch mal so zu erklären.
Ja, gerne. Kickstarter ist, ja, die es kennen, die Plattform, man benennt Dinge, die andere dann unterstützen mit Geld, im Prinzip Subskription heißt das, glaube ich, oder vorbestellen, vorreservieren. Das machen wir, weil auch ein Verlag wie Queen Games, der bei Weitem kein großer Verlag ist, mit der Sicherheit arbeiten kann, dass eben die Menschen, die Kunden, die dort uns unterstützen, also backen, wie man ja so schön neudeutsch sagt, das Geld ja vorher bezahlen und wir dann die Sicherheit haben, wie viel müssen und wollen wir produzieren und das Geld dafür auch schon da ist, um dann das alles zu bezahlen. In der heutigen Zeit ist es sehr wichtig, liquide zu bleiben und das Geld auch zu haben. Insofern ist dieser Mechanismus Kickstarters etwas, was Leuten ein Exklusivrecht zunächst gibt, als erster dieses Spiel zu haben, was Leuten auch wichtig ist. Und zum anderen sehr gute Ausstattung zu bekommen, die vielleicht auf dem normalen Markt, im Geschäft, im Laden gar nicht zu haben wäre. Und wir haben als Verlag wiederum die Sicherheit, dass wir schon mal XY 1500 Kopien verkauft haben, die wir auch sicher produzieren. Und darüber können wir dann wiederum mehr Kopien machen, die dann wieder im normalen Markt landen, die dann in einer anderen Ausstattung für weniger Geld angeboten werden. Aber der exklusive Kickstarter-Kunde, der ja ein sehr besonderer ist, weil er eben sehr viele, sehr große, sehr schöne, sehr opulent ausgestattete Spiele haben möchte, hat diese Möglichkeit dann bei uns zu kaufen. Und später kann der normale, Anführungszeichen, Nicht-Kickstarter-Kunde dann eben die anderen Versionen kaufen. Und zusätzlich möchte ich darauf hinweisen, dass ja in vielen Ländern, man kann ja Kickstarter über Kickstarter raus, im Ausland heraus uns das Spiel backen. Und diese würden auf anderem Wege überhaupt nicht an dieses Spiel herankommen. Wenn es nicht Kickstarter gäbe, gäbe es in vielen Ländern überhaupt keine Stefan Feld City Collection, weil man sie dort gar nicht kaufen kann, wenn man das nicht über Kickstarter macht.
Kommen wir noch zum 3. neuen Titel, den ich heute mitspielen durfte, und das war Nova Roma. Die Lateiner unter uns wissen natürlich, dass es neues Rom übersetzt heißt. Wir spielen also thematisch hier tatsächlich im alten Rom. Und das Spiel ist ein Worker-Placer, bei dem ich meine Worker in ein Raster einsetzen darf. Dieses Raster hat dann an den Seiten jeweils die Aktionen und pro Spielzug darf ich immer 2 dieser Aktionen dann entsprechend machen, wenn ich den entsprechenden Schnittpunkt ausgewählt habe. Und gleichzeitig verstärken sich die Aktionen noch über die Anzahl an Worker, die ich auf dem Raster eingesetzt habe. Das Spiel ist von Stan Kordynski. Ich glaube, den Autor hattet ihr bisher noch nicht unter Vertrag, oder?
Ich mag mal kurz einhaken. Nova Roma ist aber nicht Rom. Nova Roma müsste Byzanz sein, wenn ich jetzt richtig informiert war.
Jetzt gehen wir in den Geschichtswissenschaften. Wir suchen gerade nach den Fachleuten. Ich meine, Nova Roma ist das spätere Rom, deswegen spielt das auch nicht etwa um Christi Geburt, sondern 300-400 Jahre später. Aber es spielt schon in Rom, es soll auch Rom sein. Insofern. Also
ich glaube, wir warten mal auf ein paar Zuschriften per E-Mail.
Ja. Also ich bitte uns mal geschichtswissenschaftlich informieren und dann werden wir das nicht mehr ändern, aber so kenne ich das, weil die Background, also die Hintergrundgeschichte, die oben drüber ist, ist glaube ich auch so, dass es das späte Rom ist, um 300-500 nach Christus oder so. Ja,
die Zeit stimmt, glaube ich, aber ja. Wir grüßen an dieser Stelle mal die Prätagogen und machen eine Vorlage für eine
Sendung. Das wäre doch mal was, ja. Mein Sohn könnte ja mal, der ist Geschichtswissenschaftler, er soll mir mal kurz einen kleinen Exzerpt über 12 Seiten schreiben. Ja. Ist ja schließlich Student. Ja.
Und ich glaube, der Johannes hat es gerade noch schnell gegoogelt, der weiß schon Bescheid.
Ja, der ist auch jung und schnell, nicht so.
Ja, mit der neuen Technik geht das immer relativ gut und ich bin froh, dass mein niedersächsisches Abitur doch ausgereicht hat, um diese Phrase zu übersetzen. Das ist tatsächlich das neue Rom. Genau. Und Uli hat es auch richtig gesagt, er zeigt gerade auf sich selber.
Dankeschön. Ach, ich hatte recht.
Genau, jetzt sind wir ein bisschen von der Frage abgekommen. Ich hatte die Frage gestellt.
Stan Kordynski haben wir jetzt zum ersten Mal. Wir haben noch einen anderen, zwei Spiele von ihm in der Entwicklung. Wir sind mit ihm zusammengekommen aufgrund eines anderen Spiels, das wir auch noch machen werden. Und über diese Verbindung, wir haben uns getroffen auf der GenCon. Ich bin selber persönlich jedes Jahr auf der GenCon und da ist er ja als amerikanischer Autor auch immer wieder. Und da haben wir uns halt getroffen und wir haben das eine Spiel mit ihm getestet und so sind wir zusammengekommen. Und dann hat er Nova Roma, das haben wir dann gesehen. Wir kannten es selber nicht. Es war aber letztes Jahr in Amerika in der englischen Version noch auf Kickstarter schon und hat uns sehr gut gefallen, sodass wir das tatsächlich, was wir bislang eher wenig machen oder gar nicht, eine Lokalisierung oder Lizenzierung gemacht haben dieses Spiels, weil uns das ausgesprochen gut gefallen hat. Und Stan Kordynski ein sehr, sehr netter und umgänglicher Mensch ist, mit dem wir auch hoffentlich in Zukunft noch einiges machen werden. Und hier wird parallel nicht mehr aufgepasst, möchte ich den Zuhörern sagen, weil hier auf irgendwelche Nova Roma, ich werde jetzt gucken, Nova Roma Wikipedia steht für Nova Roma, ja, früherer Name für Konstantinopel. Insofern ist das dann durchaus Byzanz, Konstantinopel, das heute Istanbul, damals schon eine der größten Städte der Welt. Gut.
Ich glaube, das ist auch nicht so wichtig, weil wir durch die direkte Übersetzung.
Der Spielevater hatte recht, aber deswegen ist es jetzt auch nicht mehr so wichtig. Nee,
das wäre noch abschließend zu klären, aber ist egal.
Das muss ich jetzt noch mal kurz kommentieren. Wir haben hier ein kleines Beispiel der Rechthaberei miterlebt.
Dann ergänze ich noch, ich habe Nassau gewonnen.
Herzlichen Glückwunsch. Uli, wir haben jetzt eben schon über den Mechanismus gesprochen und die Entstehungsgeschichte von dem Spiel. Was macht denn den Spielreiz aus deiner Sicht aus?
Wir sprechen jetzt weiterhin von dem eben genannten Nova Roma oder früheren Konstantinopel. Also ich finde es, ich mag Worker-Placement-Spiele, Arbeitereinsatzspiele, um das schöne deutsche Wort zu benutzen, das hier sehr schön benutzt wird in einem anderen Mechanismus, den wir witzigerweise in einer ähnlichen Art und Weise beim in der näheren Zukunft erscheinenden Stefan-Feld-Spiel wiedersehen werden, auf eine etwas andere Art und Weise, aber auch wir haben dann irgendwann ein Raster, das wir sehen. Mal schauen, was Stefan dazu sagt.
Da lache ich. Also es ist auch das einzige Gemeinsame, ich dass man gesagt. Ein Raster hat. Also, soweit zur Korrektur.
Ach ja, also dann schreibt uns doch mal in die Kommentare, wenn ihr das Spiel Tschitschnitzer gespielt habt.
Willkommen beim heutigen Bibeltalk. Wir bringen unadäquate Vergleiche zu Stefan Feld-Spielen.
Gut, aber ich mag halt aber der Einsatzspiel, das ist hier sehr, sehr schön, sehr klassisch gemacht mit 8 verschiedenen Aktionen, die ich über dieses Raster auslöse in der Kombination der 4 Aktionen, die ich immer auch mit Plättchen auch verändern kann, oben und rechts, also die Kombinationen sind in jedem Spiel dann wieder anders. Sehr angenehme Spieldauer von 90 Minuten bis vielleicht auch 120, wenn man es sehr langsam spielt. Und es ist aus meiner Sicht super ausbalanciert, es lässt sich super spielen. Ja, es läuft einfach straight runter, finde ich sehr gut gemacht.
Ja, den Eindruck hatte ich auch. Viele Wege führen ja bekanntlich nach Rom und hier dann eben zu den Siegpunkten. Auch ein sehr starker Titel aus diesem Jahr. Möchtest du uns noch irgendwas mitgeben für die Spiel? Wer kann euch finden? Wo können wir euch finden?
Das ist gut. Ich hatte gerade überlegt, was ich euch mitgebe. Wir haben ja natürlich Empire Edition hier, aber das ist sehr schwer und das war auch nicht so gemeint, glaube ich. Wir werden in Essen auch wieder sein, auch im 35. Jahr von Queen Games. Das ist dieses Jahr das Jubiläum wieder einmal, 35 Jahre Queen Games. Wir werden wieder in Halle 3 sein, da wo wir viele Jahre waren, bevor wir einmalig letztes Jahr nach Halle 6 ausgewandert waren, sind wir wieder zurück in Halle 3. Und auf einem sehr ähnlichen Platz wie sonst auch, mit einem Abschnitt für Stefan Feld und seine Collection, den ihr dann auch hoffentlich sehr häufig und sehr lange auch auf dem Stand selber seht, ihm von ihm vielleicht auch mal ein Spiel erklären lassen könnt, aber zumindest werden wir dann immer da sein, um auch Spiele zu unterschreiben. Das ja durchaus ein wichtiger Aspekt für einige ist. Genau, und da werden wir sein und wir freuen uns auf jeden, der dann auch kommt und mit uns sowohl Nassau als auch Kathmandu spielt, aber auch dann auf der anderen Seite Nova Roma oder Moonlight Market, das neue Spiel von Dirk Henn, was wir noch haben, das neue kompakte Alhambra, was wir auch da haben werden, oder auch Dababalla, was ja ebenfalls eine Essen-Neuheit ist sozusagen. Es ist zum ersten Mal in Essen da.
Ding, ding, ding. Hiermit endet der Werbeblock.
Ich glaube, das kann man so stehen lassen. Ich bedanke mich für das aufbauende Schlusswort. Ich freue mich auf jeden Fall, zu euch an Stand zu kommen und auf die Spiele sowieso. Das wissen wir alle. Ich glaube auch aus Verlagssicht ist es immer spannend, dann zu sehen, wie die SpielerInnen mit den eigenen Spielen interagieren, auch aus AutorInnen-Sicht natürlich. Insofern noch eine gute Zeit.
Vielen Dank. Und vielleicht auch noch auf der Road to Essen. Ich möchte Ulrich da bestärken. Ich freue mich total, wenn ihr zu uns an den Stand kommt. Ich werde wirklich viel beim Queen Game Stand sein und auch mit euch ins Gespräch kommen kann. Bin ich total offen dafür und das ist das, was mir auch den Spaß an der Szene bringt, eben mit Leuten aus der Szene zu sprechen. Und wenn ihr einfach kurz sagt, ey, ich habe euch bei Beeple Radio Road to Essen gehört, dann weiß ich auch Bescheid, wieso ihr gerade vorbeikommt.
Und dann freuen wir uns ganz besonders darauf, dass ihr da seid.
Und der Ulrich und der Stefan sind auch absolut nicht zu übersehen, wenn sie am Stand sind.
Das kann man jetzt so oder so
interpretieren. Also man sieht uns von Weitem, also mich eingeschlossen, ja.
Die körperliche Länge macht es aus, wir haben keine Lämpchen oder so an, aber wir werden schon gesehen, das ist richtig.
Cut aus jetzt!
Ja, hat jemand sich verabschiedet und ist alles gut? Wir haben noch ihre lange Abschiedsrede gemacht. Wir können aber auch mal tschüss sagen.
Tschüss.
Tschüss, wir können nämlich auch schneiden. Das haben wir doch am Anfang mitgekriegt.
Das schneide ich raus,
aber
wirklich tschüss hören.
Tschüss.
Dankeschön. Tschüss. Dankeschön. Tschüss.
Das war eine Sendung aus dem Beeple Messeradio zur Spiel 2024. Präsentiert von Beeple, dem deutschsprachigen BrettspielbloggerInnen-Netzwerk. Mehr Infos unter www.beeple.de.